Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf einen Abschnitt in der Predigt aus Matthäus Kapitel 2, die Verse 13 bis 23. Ich lese uns aber das gesamte Kapitel, also ab Matthäus Kapitel 2, Vers 1. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Letzter Abschnitt für heute. Als sie, also die Weisen, aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten. Und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen, Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum, und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Weihnachten wird heute in unserer Kultur verbunden mit Gemütlichkeit, mit Familie, mit Idylle, mit Gemeinschaft. Kurz mit Liebe. Ja, Weihnachten wird ja heute das Fest der Liebe genannt. Es gibt ja zum Beispiel mittlerweile ein eigenes Genre von Filmen, die sich nur mit Weihnachten beschäftigen. Ja, der Weihnachtsfilm. Das ist ein Familienfilm, der ist meistens ein bisschen lustig. Aber vor allem ist dieser Film dafür gedacht, dass man sich mal so richtig wohlfühlt, während man den schaut. Ja, also es gibt da irgend so ein Problem, also nicht so ein besonders großes Problem, ein Konflikt oder sowas. Am Ende des Films ist dann aber das Problem gelöst, alle haben sich lieb, sitzen unterm Weihnachtsbaum und der Zuschauer muss vielleicht noch eine Träne verdrücken. Ende gut, alles gut. Diese Filme bringen sehr gut auf den Punkt, was man in unserer Kultur unter Weihnachten versteht. Was man an Weihnachten erwartet, was man sich an Weihnachten wünscht, worüber man sich an Weihnachten freut. Aber was irgendwie bei dem allen fehlt, ist Jesus. Der eigentliche Grund, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Und Jesus zeigt uns, ja, an Weihnachten geht es wirklich um Liebe. Wirklich. Es geht auch wirklich um Frieden. Es geht wirklich um Versöhnung. Und es gibt in der Weihnachtsgeschichte sogar ein Happy End. Aber das Ganze sieht so anders aus, als das, was unsere Kultur draus gemacht hat. Ja, es geht um Frieden. Aber es geht in erster Linie um Frieden zwischen Gott und den Menschen. Es geht um Liebe. Aber es geht um eine Liebe, die bereit ist, sich in eine dreckige Krippe, in einen noch viel dreckigeren Stall zu legen. Die biblische Botschaft von Weihnachten, die ist wunderschön. Sie ist viel besser als alles, was unsere Kultur jemals draus gemacht hat oder jemals draus machen könnte. Aber sie ist vor allem anders. Bis zum perfekten Ende dauert es. Und der Weg zum perfekten Ende, der hat richtig weh getan. Und der tut auch heute noch oft richtig weh. Denn diese Welt hier, in der wir leben, ist Finsternis. Weißt du, Weihnachten macht nicht eine Welt, die eigentlich ganz okay ist, ein bisschen besser. Weihnachten, also die Geburt von Jesus, die bringt das Licht in eine Welt, die völlig finster ist. Wir haben eben Johannes 1 gelesen und da beschreibt Johannes das mit dem Bild von hell und dunkel, von Licht und Finsternis. Er schreibt, und das Licht, also Jesus, leuchtet in die Finsternis, also in diese Welt. Das ist das, was an Weihnachten passiert ist. Und das ist das, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und dieses Bild von Jesus, dem Licht und der Welt in der Finsternis, das soll der Hintergrund sein, vor dem wir uns heute Weihnachten anschauen wollen und ein bisschen mehr davon verstehen wollen, was die Bibel sagt, wenn es um die Geburt von Jesus geht. Ein Thema für heute lautet Jesus, das Licht der Welt, das prallt auf die Finsternis. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens, das Licht der Welt entlarvt die Finsternis. Zweitens, das Licht der Welt besteht gegen die Finsternis. Und drittens, das Licht der Welt nimmt dir deine Finsternis. Jesus, das Licht der Welt, prallt auf die Finsternis. Es entlarvt deine Finsternis, es besteht gegen die Finsternis. Und es nimmt dir deine Finsternis. Die Geburt von Jesus, die bringt das Licht in eine Welt, die völlig finster ist. Und die Finsternis dieser Welt, die wird wahrscheinlich in all den Abschnitten von der Weihnachtsgeschichte nirgends so deutlich wie in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben. Oder anders gesagt, die wirkliche Weihnachtsgeschichte, vor allem der Ausschnitt, den wir heute gelesen haben, der taugt ironischerweise nicht als Drehbuch für einen Weihnachtsfilm. Ja, da ist Jesus, das gerade neugeborene Kind, und das muss hunderte von Kilometern weit fliehen, weil es in Todesgefahr ist. Und dann sind da Maria und Josef, und die sind in dauerhaftem Reisestress. Erst von Nazareth nach Bethlehem, jetzt von Bethlehem nach Ägypten, dann wieder zurück. Dann ist da Herodes, der König, und der veranstaltet einen furchtbaren Massenmord an kleinen Kindern. Und selbst die Rückkehr von Jesus dann aus Ägypten, die gestaltet sich nicht so einfach, wie Josef und Maria sich das vielleicht vorgestellt haben. Ein wirkliches Happy End hat diese Geschichte erstmal nicht. Aber das alles zeigt uns, dass Jesus nicht gekommen ist, um diese Welt einfach ein bisschen heller zu machen. Sondern erstmal ist Jesus gekommen, um zu zeigen, wie finster diese Welt wirklich ist. Wir sehen, wie Jesus die Finsternis dieser Welt überhaupt erst sichtbar macht. Und das ist mein erster Punkt. Jesus, das Licht der Welt, entlarvt die Finsternis. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, ob man Finsternis sehen kann. Das ist eine philosophische Frage, vielleicht ist es eine physikalische Frage. Aber Tatsache ist doch, manchmal fällt einem gar nicht auf, wie dunkel es ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht geht es nur mir so, vielleicht dir aber auch manchmal. Man sitzt so am Nachmittag im Winter in einem Zimmer, macht irgendwas, ist bei der Sache und draußen wird es langsam immer dunkler. Und das Licht ist eben nicht an, weil bisher brauchte man es nicht, es war einigermaßen hell. Und plötzlich geht die Tür von dem Zimmer auf und jemand kommt rein und sagt, boah, ist das aber dunkel hier. Und macht dann das Licht an und plötzlich fällt einem auf, wie dunkel es eigentlich vorher war. Man hat es gar nicht so richtig gemerkt, aber jetzt, wo jemand das Licht anmacht, da merkt man plötzlich, wow, es war ja wirklich dunkel. Was passiert hier? Ja, in dem Moment, wo jemand das Licht anschaltet, sehe ich die Finsternis, und zwar im Rückblick. Und ähnlich ist es im geistlichen Sinn mit Jesus, dem Licht der Welt. Als er in diese Welt gekommen ist, wurde es deutlich, wie finster diese Welt ist. Und in unserem Abschnitt sehen wir das am Beispiel von Herodes. König Herodes war ein schwieriger Charakter, um es vorsichtig zu sagen. Er war geborener Edomiter, das heißt, er war ein Nachfolger Esaus. Damit war er nicht so richtig Jude, denn das waren ja die Nachkommen Jakobs, aber er war auch nicht so richtig Heide, denn immerhin waren die Edomiter ja mit den Israeliten, mit den Juden verwandt. Und von den Römern wurde er eingesetzt als Unterkönig unter dem römischen Kaiser über das, was wir heute Israel nennen. Und weil er von den Römern eingesetzt wurde und weil er kein richtiger Jude war, haben die Juden ihn anfangs nicht so richtig akzeptiert. Aber dann hat sich Herodes irgendwann gesagt, ich muss was machen, damit mich die Juden gut finden. Und er hat angefangen, den Tempel massiv zu verschönern. Er hat Unsummen von Geld in die Hand genommen und hat aus einem Tempel, der schon recht prächtig war, einen wirklichen Prachtbau gemacht. Und das alles hatte eigentlich nur das Ziel, sich endlich bei den Juden beliebt zu machen, endlich von den Juden akzeptiert zu werden. Das war so die eine Seite von Herodes. Die andere Seite war seine absolute Grausamkeit. Ja, während seiner Regierungszeit ließ er den Großteil seiner Familie umbringen, immer weil er Angst hatte, dass sie seine Herrschaft als König gefährden könnten. Und das war also Herodes. Und jetzt stellt man sich mal vor, man lebt in dieser Zeit damals und geht nach Bethlehem, die Stadt, wo Jesus geboren ist, und fragt da beliebigen Dorfbewohner, sag mal, wie ist eigentlich so die Gesamtsituation gerade bei dir? Wie geht's dir so? Der hätte vermutlich sowas gesagt, ja, es ist ganz okay. Ja, auf der einen Seite, wir sind von den Römern besetzt, ist nicht gut. Jetzt hat der Kaiser Augustus da noch diese Steuerschätzung und Volkszählung gemacht. Es wird wieder Geld kosten. Also eine Art antiker Grundsteuerbescheid. Herodes ist ein unberechenbarer König. Keine Ahnung, was der sich als nächstes einfallen lässt. Aber auf der anderen Seite, gerade ist kein Krieg. Immerhin hat Herodes für Ordnung gesorgt. Und der Tempel sieht jetzt echt top aus. Ja, natürlich wäre es schöner, wenn die Römer weg wären, aber die Gesamtsituation ist so ganz okay. Oder um es auf den Punkt zu bringen, in unserem Bild von Licht und Finsternis, also die Welt ist gerade nicht strahlend hell, aber ja, sie könnte auch finsterer sein. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, geht es mir heute, 2000 Jahre später, auch oft so. Ja, ich schaue mir so die Welt um mich rum an und ich sage mir, ja, ist nicht alles gut, wahrlich nicht. Aber so richtig schlecht, so richtig finster ist es ja in dieser Welt auch nicht. Ja, wir alle neigen dazu, in dieser Welt zu vergessen, wie finster es eigentlich wirklich ist. Und das ist heute nicht anders als vor 2000 Jahren. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Jesus hat es nicht vergessen. Und deswegen ist er in diese Welt gekommen. Jesus wusste ganz genau, diese Welt ist stockfinster. Und er wusste noch was, er wusste, diese Welt kann sich kein bisschen heller machen. Sie braucht ein Licht, das von außen reinkommt. Also kommt Jesus, der Sohn Gottes. Und bevor es wirklich hell wird, wird erstmal deutlich, wie finster diese Welt eigentlich wirklich ist. Jesus entlarvt als Licht der Welt die Finsternis dieser Welt. Und das wird in dieser Begebenheit deutlich durch das Handeln von Herodes. Ja, die Weisen waren ja zu Besuch in Israel, sie wollten Jesus anbeten, sind bei Herodes gelandet, haben ihm erzählt, sie suchen den König. Herodes war schockiert. Und weil die Weisen ihm dann nicht Bericht erstattet haben, sondern auf anderem Weg zurück in ihr Land sind, wird er jetzt aktiv. Und er startet einen Massenmord. Alle Kinder unter 2 Jahren wurden grausam getötet. Zu diesem Zeitpunkt war König Herodes bereits an die 70 Jahre alt. Das war damals ein ziemlich hohes Alter. Und Historiker berichten, dass er im Alter zunehmend seltsamer, irrationaler und seniler wurde. Aber hier in dieser Geschichte sehen wir, wie der alte Herodes nochmal alle Kraft zusammennimmt, um Jesus zu verhindern. In Kapitel 2, Vers 3 lesen wir, als die Weisen ihm erzählt haben, sie suchen den neuen König, da war er nicht einfach erschreckt. Das Wort, was da steht, bedeutet, er wurde durchgeschüttelt am ganzen Körper. Aber dann beginnt er ganz genau nachzudenken und ganz genau zu handeln. Und wenn ihr in eure Bibel reinschauen wollt, Kapitel 2, Vers 7, erkundigt sich bei den Weisen genau. Kapitel 2, Vers 8, ihr lieben Weisen, forscht genau nach dem Kind und erstattet mir Bericht. Kapitel 2, Vers 16, er hat die Zeit von den Weisen genau erforscht. Ja, und auch die Mordaktion ist sehr genau und gründlich. Er lässt nicht nur alle Jungs in Bethlehem töten, sondern auch in der Umgebung von Bethlehem. Er lässt nicht nur die gerade Geborenen töten, auch die Kleinkinder. Ja, man schätzt bei der damaligen Bevölkerungszahl von Bethlehem und Umgebung die Opfer auf 20 bis 40 Kinder. Total grausam und total genau. Der altersschwache und leicht demente Herodes bündelt nochmal alle Kräfte. Um es auf den Punkt zu bringen, Herodes gibt mit seiner Grausamkeit der stockfinsteren Welt ein Gesicht. Ja, und wir lesen da so drüber. Aber ist dir klar, was das bedeutet? Ja, du ahnst nichts. Es ist irgendein Tag in Bethlehem und plötzlich hämmert es an die Tür. Du nimmst deinen 1,5-jährigen Sohn auf den Arm und gehst zur Tür. Die Soldaten, die vor der Tür stehen, du stehst ganz erschreckt. Sie reißen dir den Sohn aus den Händen. Du fängst an zu schreien, aber dann ist es schon zu spät. Und alles, was die Soldaten machen, ist, sie gehen zum nächsten Haus und klopfen an der nächsten Tür. Matthäus zitiert hier an der Stelle den Propheten Jeremia in den Versen 17 und 18. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. Der spricht, deine Stimme ist in Rama gehört worden. Viel jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Ja, Rahel war von ihrem Mann Jakob nach ihrem Tod in der Nähe von Bethlehem begraben worden. Das war damals fast 2000 Jahre her. Und Jeremia nimmt dieses Ereignis auf. Und bei ihm steht Rahel stellvertretend für alle Mütter in Israel. Zur Zeit von Jeremia haben die geweint, weil ihre Söhne eben ins Exil nach Babylon verschleppt wurden. Das war damals ungefähr 600 Jahre her. Und Matthäus nimmt jetzt diesen Vers aus Jeremia und bezieht dieses Weinen auf die Situation der Eltern, deren Söhne einfach so von Herodes getötet wurden. Sie wollen sich nicht trösten lassen, weil ihre Kinder nicht mehr sind. Das ist die Finsternis dieser Welt. Aber was hat eigentlich den Herodes dazu gebracht, so genau und so grausam zu sein? Die Antwort lautet das Licht. Das Licht hat ihn dazu gebracht. Ja, vorher war Herodes vielleicht ein bisschen finsterer in der Gesellschaft anderer finsterer Menschen in einer finsteren Welt. Da hat man die Finsternis oft gar nicht gesehen. Aber das Licht der Welt, das macht jetzt plötzlich die Finsternis sichtbar. Ja, Jesus entlarvt, wie finster es um diese Welt bestellt ist. Herodes fürchtet plötzlich um seine Macht, wie er noch nie um seine Macht gefürchtet hat. Niemand darf sie ihm streitig machen. Und Herodes ist zwar schon ein bisschen senil, aber nicht dumm. Er weiß ganz genau, wenn das Kind, von dem hier die Rede ist, wirklich der ist, von dem das Alte Testament spricht, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich mich ihm unterordnen. Dann ist er der König und nicht mehr ich. Und das bringt ihn zu seiner sorgfältigen Grausamkeit. Vielleicht hast du dir die Frage gestellt, was hat dieser Herodes mit mir zu tun? Ja, ich habe auch immer mal wieder Gedanken, die nicht so nett sind, aber so schlimm wie der bin ich auf gar keinen Fall. Ja, so einen Befehl zu geben, das würde mir niemals einfallen. Ich finde Babys süß. Ich könnte ihnen so etwas nie antun. Ja, selbst der Gedanke an das, was damals passiert ist, schockiert mich. Aber bevor du dich zu schnell von Herodes distanzierst, Vorsicht. Denn Jesus war nicht nur für Herodes eine Bedrohung. Der Anspruch von Jesus, ich bin König des Universums, der bedroht nicht nur Herodes, der bedroht auch dich und mich. Der bedroht den kleinen Herodes in jedem von uns. Wir haben zwar kein wirkliches Königreich wie Herodes, aber wir wollen, auch als Christen oft, unsere eigenen Könige sein. Ja, nach dem Motto, was mein Leben angeht, das bestimme ich. Jesus sagt, ich bin der König, auch über dein Leben. Und deswegen ist Jesus für dein altes Ich immer noch eine Bedrohung. Oder anders gesagt, dass Jesus jetzt da ist, ist erstmal eine schlechte Nachricht für uns Menschen. Bevor du also zu schnell sagst oder denkst, na ein Glück bin ich nicht so schlimm wie Herodes. Vorsicht. Ja, Herodes hatte mehr zu verlieren als du. Das schon. Und Herodes hatte auch ganz andere Mittel und Möglichkeiten als du. Aber dieses Herodesmäßige Klammern an das eigene Königreich, diese Ablehnung von Jesus als König über dein Leben, das ist in uns allen drin. Und Jesus greift durch sein Kommen nicht nur Herodes Königreich an, sondern alle unsere selbstbestimmten Königreiche. Auch dein kleines Königreich. Und er entlarvt damit die Finsternis dieser Welt. Ja, sie war die ganze Zeit schon da, schon bevor Jesus in diese Welt kam. Aber jetzt wird sie erst richtig sichtbar. Andersrum gesagt, wir verstehen Jesus, das Licht der Welt, nicht, wenn wir nicht die Finsternis kennen, in die er reingestrahlt hat. Und so setzt diese finstere Welt alles daran, das Licht auszulöschen. Ganz sorgfältig und ganz genau und unfassbar grausam. Aber es gelingt nicht. Es gelingt ihr nicht, denn Gott hat alles unter Kontrolle. Und deswegen schafft es niemand, das Licht auszulöschen. Ein zweiter Punkt. Jesus, das Licht der Welt, besteht gegen die Finsternis. Ja, Gott wurde Mensch als kleines Baby. Der König der Welt ist ungefähr einen halben Meter groß und liegt in Windeln in einer dreckigen Futterkrippe. Das ist das Wunder von Weihnachten. Aber das bedeutet eben auch, dass Jesus nun wirklich nicht ausgesehen hat wie ein König. Ja, ganz im Gegenteil. Es war damals, als die Weisen zu Besuch gekommen sind, so, dass Jesus vermutlich mittlerweile ungefähr ein Jahr alt war. Ja, seine Eltern waren einfache Leute, sein Leben hing am seidenen Faden, zumindest sieht es so aus. Der König des Universums, der Schöpfer von allem, was wir sehen oder auch nicht sehen, schwach und zerbrechlich. Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn es im Winter abends draußen regnet und stürmt. Ja, das ist dieses Wetter, wenn niemand freiwillig vor die Tür geht, wenn er nicht muss. Und jetzt stell dir mal vor, es ist so ein Wetter und du zündest drinnen in der Wohnung eine Kerze an und gehst mit dieser Kerze vor die Tür. Ja, keine Ahnung, warum man das machen sollte, aber stell dir mal vor, du würdest das machen. Was würde passieren? Innerhalb des Bruchteils einer Sekunde wäre die Kerze aus. Jesus sieht aus wie diese Kerze. Dabei müsste er doch eigentlich sein wie ein Leuchtturm, oder? So ein Leuchtturm, der den höchsten Wellen und den schlimmsten Meeresstürmen widersteht und dabei ungerührt einfach immer weiter leuchtet. Jesus sieht aus wie diese Kerze. Aber bevor Herodes überhaupt zur Tat schreitet, greift Gott ein. Denn Gott, der Vater, ist der Leuchtturm um die Kerze drumherum. Vers 13, gleich der erste Vers von unserem Abschnitt. Noch bevor Herodes seinen Plan äußert, als sie, also die Weisen, aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Gottes Rettungsplan funktioniert, weil Gott größer ist als alles andere. Er weiß schon längst im Voraus, was Herodes vorhat. Und er hat die Mittel, um Jesus zu beschützen. Also fliehen Josef und Maria mitten in der Nacht mit Jesus nach Ägypten. Genauso wie der Engel es gesagt hat. Apropos Engel. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es ist sehr, sehr spannend, was der Engel hier genau sagt. Er sagt nämlich zu Josef: Nimm das Kind und seine Mutter. Ja, normalerweise würde man es andersrum erwarten. Nimm deine Frau und euer Kind. Aber der Engel erwähnt Jesus zuerst. Weil in dieser Familie dreht sich alles um dieses Kind. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum die Formulierung vom Engel ungewöhnlich ist. Der Engel sagt: Nimm das Kind und seine Mutter. Wir würden doch eigentlich erwarten: Nimm dein Kind und die Mutter oder sowas. Aber Jesus war nicht Josefs Kind. Er war und ist Gottes Sohn. Als Mensch, gezeugt durch den Heiligen Geist. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Auch das lässt der Engel hier zwischen den Zeilen durchscheinen. Josef, das Kind, das weißt du auch, ist gar nicht deins. Aber zurück zur Flucht nach Ägypten. Von außen sieht es aus wie eine Bedrohung. Es sieht so aus, als wäre Gottes Plan total gefährdet. Aber Gott hat es längst auf dem Schirm. Übrigens nicht erst seit ein paar Tagen vorher, sondern seit Jahrhunderten. Gleich dreimal werden in diesen Versen Stellen aus dem Alten Testament zitiert, Prophezeiungen von vor Hunderten von Jahren. Vers 15, Vers 18, Vers 23. Und jedes Mal werden sie eingeleitet mit den Worten: damit erfüllt wird. In anderen Worten, es ist angekündigt worden, seit Hunderten von Jahren, sowohl die Bedrohung als auch die Rettung. Jesus hat ausgesehen wie eine Kerze im Sturm. Aber um ihn herum war eine unsichtbare Wand, ein Turm. Ein Turm, den kein Sturm der Welt, keine noch so sorgfältige, grausame Finsternis durchbrechen kann. Und die wunderbare Nachricht für uns heute ist, das ist heute noch ganz genauso. Selbst wenn die Gemeinde Gottes in dieser Welt extrem schwach aussieht, wenn die Zahl der Christen so klein ist, wenn alle anderen Weltanschauungen und Ideologien so viel mehr Menschen und so viel mehr Geld und so viel mehr Einfluss zu haben scheinen, selbst dann, gerade dann, hat Gott die volle Kontrolle. Und so schickt Gott, noch bevor Herodes seinen Plan ankündigt, seinen Sohn zum Schutz nach Ägypten. Ja, schon zur Zeit des Alten Testaments war Ägypten ein Ort, wo Leute immer wieder hingeflohen sind, wenn es in Israel zu heikel wurde. Zur Zeit von Jesus gab es dort eine größere jüdische Bevölkerungsgruppe, die dort gelebt hat. Und vermutlich ist Josef mit Maria und dem Kind eben genau dort hingegangen und hat dort gelebt. Aber gar nicht so besonders lange, denn nach kurzer Zeit wurde alles anders. Herodes ist gestorben. Wir haben ja gesehen, er war schon alt, als Jesus noch in Bethlehem war. Schon damals war sein Ende irgendwie abzusehen und jetzt ist er tot. Historiker datieren seinen Tod auf das Jahr 4 vor Christus. Das bedeutet auch, dass Jesus vermutlich im Jahr 7 vor Christus geboren ist. Das bedeutet wiederum, dass als man die Zeit in Vor- und Nach Christus eingeteilt hat, hat man sich mal mindestens um 6 oder 7 Jahre verrechnet. Wie dem auch sei, fest steht, Herodes wollte Jesus töten und kurze Zeit später ist alles anders. Herodes ist tot, Jesus lebt. Der Sturm wollte die Kerze ausblasen und jetzt ist der Sturm zu Ende und die Kerze leuchtet immer noch. Die Finsternis wollte über das Licht triumphieren, aber es ist ihr nicht gelungen. Die Gefahr ist erstmal vorbei, jetzt kommt wieder ein Engel zu Josef und er sagt fast wortwörtlich dasselbe in Vers 20, wie er schon vorher gesagt hatte, nur jetzt andersrum. Josef, geh zurück. Du kannst nach Hause gehen. Da stellt sich die Frage, wo ist eigentlich zu Hause für Josef und Maria? Ja, beide, Josef und Maria, sind in Nazareth aufgewachsen. Nazareth ist ein kleines Dorf im Norden von Israel, einer Gegend, die man damals Galiläa genannt hat. Also war eigentlich Nazareth ihre Heimat. Ja, aber dann kam diese berühmte Volkszählung von Kaiser Augustus und Josef und Maria, Maria hochschwanger, ziehen nach Bethlehem. Josef stammte aus der Familie von König David und die war ja aus Bethlehem. Und vermutlich hatte Josef dort Besitz geerbt, vielleicht ein paar Äcker. Und die mussten eben bei der Volkszählung mit angegeben werden. Ja, das ist eben so ähnlich wie der Grundsteuerbescheid heute. Nur man musste das vor Ort machen. Und deswegen sind Josef und Maria kurz vor der Geburt nach Bethlehem gezogen. Und Bethlehem war jetzt auch nicht viel größer als Nazareth. Und trotzdem war Bethlehem anders. Es liegt nur wenige Kilometer südlich von der Hauptstadt Jerusalem. Und jeder in Israel wusste, was Bethlehem war, nämlich die Geburtsstadt und die Heimatstadt von König David. Also Bethlehem war deutlich bedeutender und bekannter als Nazareth. Jesus ist geboren im Stall in Bethlehem. Und jetzt würde man erwarten, naja, kurz drauf ziehen Josef und Maria zurück nach Bethlehem, nach Nazareth. Aber sie sind in Bethlehem geblieben. Wahrscheinlich sogar mehrere Monate oder sogar über ein Jahr. Dort lebten sie dann nicht mehr länger im Stall, sondern in einem Haus. In diesem Haus wurden sie dann von den Weisen besucht, Vers 11. Und vieles in diesem Abschnitt deutet darauf hin, dass Josef und Maria beschlossen haben, wir bleiben jetzt einfach in Bethlehem. Vielleicht haben sie sich gesagt, hier haben wir Besitz, hier ist nicht das Ende der Welt wie in Nazareth, sondern hier sind wir nahe bei der Hauptstadt, wir sind nahe beim Tempel. Hier haben wir viele Verwandte. Es ist einfach besser in Bethlehem als in Nazareth. Wie auch immer, Vers 22 lesen wir, als er, Josef, aber hörte, dass Archelaus anstelle seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Ja, Bethlehem liegt in Judäa. Und es war die erste Adresse, wo Josef jetzt wieder hin wollte. Daraus kann man eben schließen, die junge Familie hatte vor, jetzt sich wirklich dauerhaft in Bethlehem, also in Judäa, niederzulassen, dort ihr Zuhause zu sehen. Das Problem war aber leider, Herodes war zwar tot, aber sein Sohn war nicht viel besser. Der hieß Archelaus und er war König über Judäa zu der Zeit. Nazareth liegt auf der anderen Seite in Galiläa und über Galiläa war ein anderer Sohn von Herodes König und dieser andere Sohn, der war deutlich entspannter. Also gibt Gott dem Josef wieder eine Anweisung, zum dritten Mal in diesen paar Versen, nicht durch einen Engel diesmal, sondern im Traum. Und er sagt, geh nicht nach Judäa, sondern geh nach Galiläa. Ja, geh nicht nach Bethlehem, sondern geh nach Nazareth. Also beerdigt Josef die Auswanderungspläne, dauerhaft in Bethlehem zu leben und zieht doch wieder zurück in seine eigentliche Heimat nach Nazareth. Aber was sagt uns das? Es sagt uns, dass Jesus ganz bewusst die Finsternis dieser Welt auf sich nimmt. Ein dritter und letzter Punkt, Jesus, das Licht der Welt, nimmt dir deine Finsternis. Die Frage ist, was hat Nazareth mit der Finsternis zu tun? Ich habe schon gesagt, Bethlehem und Nazareth waren beides kleine Städte. Und doch gibt es zwischen Bethlehem und Nazareth einen riesigen Unterschied. Ja, Bethlehem kommt im Alten Testament ständig vor. Ja, es war die Heimatstadt von Ruth und Boas, das ganze Buch Ruth spielt dort. Es war die Geburts- und Heimatstadt von König David. Der Prophet Micha hatte angekündigt, dass der Messias aus Bethlehem kommen wird. Bethlehem ist zwar klein, aber fein. Nazareth ist auch klein, aber gar nicht fein, sondern ganz schön Pampa. Die Kleinstadt Nazareth kommt nirgends im Alten Testament vor. Sie wird nirgends in der jüdischen Literatur erwähnt. Noch nie kam irgendwer Wichtiges aus Nazareth. Ja, Nazareth liegt ganz im Norden von Israel, irgendwo im toten Winkel des Landes. Und die Bewohner hatten deswegen auch einen speziellen Ruf. Ja, 30 Jahre später, Jesus war erwachsen, gerade dabei, seine Jünger zu berufen. Dann hat er einen getroffen, Philippus, hat ihn berufen. Philippus war total begeistert, geht zu seinem Freund Nathanael und sagt ihm, ich habe den Messias getroffen, du musst unbedingt mitkommen. Sagt Nathanael, okay, wo kommt der denn her? Philippus sagt, aus Nazareth. Weiß nicht, ob Nathanael laut gelacht hat. Auf jeden Fall hat er gesagt, hä? Kann aus Nazareth eigentlich irgendwas Gutes kommen? Das war damals die Einstellung in Israel. Ja, eine wichtige Person aus Nazareth, das ist ungefähr so, wie wenn du einem Bekannten erzählst, du, ich war gestern im Textildiscounter und habe mir total die hochwertige Winterjacke gekauft. Die Leute aus Nazareth, die Hinterwäldler von Israel. Später in Johannes 7 lesen wir nochmal, dass die Leute total skeptisch sind, was Jesus angeht, gerade weil er aus Galiläa bzw. Nazareth kommt. Der Messias, der kommt doch nicht aus Galiläa, es ist doch nie irgendwer Wichtiges aus Galiläa gekommen. Aber weißt du, Jesus ist ganz bewusst nach Nazareth gezogen. Gott hatte dem Josef ja gesagt, nicht Judäa, sondern Galiläa, zurück in die alte Heimat Josef. Warum ist Jesus nach Nazareth gegangen? Vers 23. Dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, und jetzt die Antwort, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Das ist durch die Propheten gesagt, heißt es hier, also wieder hunderte Jahre vorher. Das große Problem ist nur, nirgends im Alten Testament, nirgends, wird ausdrücklich gesagt, dass Jesus aus Nazareth kommt. Warum sagt Gottes Wort das dann hier? Zuerst einmal ist spannend, und wir müssen genau lesen, was hier in Vers 23 steht. Hier steht, was durch die Propheten gesagt ist. Matthäus bezieht sich hier also nicht auf einen Propheten und auf eine Bibelstelle, die das sagt, sondern auf die Gesamtbotschaft der Propheten, auf das, was die Propheten insgesamt sagen. Und was sagen die Propheten insgesamt über Jesus, den Messias? Sie sagen, er wird verachtet werden, er wird schwach aussehen, er wird von den Leuten nicht ernst genommen werden, er wird einfach nicht wie ein König aussehen, sagen die Propheten wieder und wieder. Und wie kann man diese Botschaft in einem Satz zusammenfassen? Ganz einfach mit dem Satz, Jesus kommt aus Nazareth. Jesus ist ein Nazarener. Das hat zwar kein Prophet wörtlich jemals so gesagt, aber genau das ist ihre Botschaft über Jesus. Wenn ihr auf der Gemeindefreizeit dabei wart, denkt an Jesaja 53. Keine Gestalt und keine Hoheit, er war verachtet. Aber genau das ist die Botschaft über Jesus. Klein, verachtet und gering. Jesus ist wie Nazareth. Jesus passt zu Nazareth. Jesus wohnt in Nazareth. Aber warum ist Jesus nach Nazareth gegangen? Warum wird Jesus wie Nazareth? Die Antwort ist, weil du im übertragenen Sinn in Nazareth wohnst. In diesen ganzen Versen geht Jesus immer symbolisch dorthin, wo du bist. Erst geht er ja nach Ägypten. Und Ägypten steht in der Bibel für Gefangenschaft, für Finsternis. Er denkt an die 10 Gebote. Wie gehen die los? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, was ist Ägypten? Aus dem Haus der Knechtschaft geführt habe. Ägypten ist in der Bibel immer das Bild für Unfreiheit, für Gefangenschaft, für Finsternis. Es steht sinnbildlich für die Schuld von uns Menschen, für deine Abhängigkeiten, deine Bindungen, deine Anfechtungen. Das ist Ägypten. Und wie wir gesehen haben, Nazareth steht für klein, unbedeutend, verachtet. Es steht für dieses Gefühl, nicht genug zu sein, außen vor zu sein, für alles, wofür du dich schämst. Also ebenfalls für Finsternis. Und jetzt zieht Jesus von der Finsternis des Herodes in die Finsternis von Ägypten zurück in die Finsternis von Nazareth. An alle diese Orte ist Jesus schon als Kleinkind gezogen, Orte der Finsternis. Weißt du, und er hat diese Orte nicht einfach besucht. Er ist nicht einfach als Tourist nach Israel gekommen. Er hat sich nicht einfach ein Hotel genommen, so zwischen Tempel und Palast in der Hauptstadt Jerusalem. 5 Sterne und so. Er wurde ein Bewohner von Nazareth. Damit identifiziert sich Jesus ganz eng mit uns Menschen. Mit seinen Kindern, mit seinem Volk. Jesus zieht nach Nazareth, weil du in Nazareth lebst. Jesus geht nach Ägypten, weil du in Ägypten lebst. Jesus zieht mitten in die Finsternis. Jesus identifiziert sich mit seinem Volk, mit dir und mit mir. Aber er ist nicht da geblieben. Ägypten hat er auch verlassen. Auch das lesen wir hier. Und zwar so wie Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten durch Mose befreit hat, so führt Gott hier auch Jesus zurück nach Israel. Und er untermauert das mit einem Zitat aus dem Alten Testament, Vers 15. Und Jesus blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jetzt haben wir hier wieder ein wörtliches Zitat aus einem Propheten, nämlich dem Propheten Hosea. Das ist wieder ein konkreter Vers, der sich hier erfüllt. Und bei Hosea bezieht sich das erstmal auf Gottes Volk, auf seine Kinder. Gott sagt bei Hosea: Mein Volk habe ich damals bei Mose aus Ägypten geführt. Und Matthäus nimmt das jetzt und sagt: Der wahre Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Jesus, der wird hier aus Ägypten gerufen. Ja, der Auszug aus Ägypten des Volkes Israel, was wir im 2. Buch Mose und dann 3., 4., 5. Buch Mose lesen, das ist nur der Anfang gewesen, das ist nur ein Bild. Den wahren Auszug aus Ägypten, den legt Jesus hier hin. Gottes Kinder wurden aus der Finsternis von Ägypten gerufen. Jesus wurde aus dem finsteren Ägypten gerufen. Ja, und auch hier wieder diese ganz enge Verbindung von Jesus und uns, seinen Kindern. Und das bedeutet, mit Jesus befreit dich Gott aus Ägypten, aus Nazareth, aus deiner Finsternis. Und deswegen ist das wahre Weihnachten auch so viel besser als alles, was unsere Kultur jemals draus gemacht hat oder jemals draus machen könnte. Vielleicht hast du dich während dieser Predigt gefragt, warum hat er sich heute ausgerechnet diese schreckliche Geschichte für seine Weihnachtspredigt ausgesucht? Ja, das killt doch meine Weihnachtsstimmung, noch bevor sie richtig losgegangen ist. Aber wisst ihr, was unser Problem ist? Wir verstehen Weihnachten, wir verstehen das, was dort passiert ist, nur wenn wir verstehen, wie finster diese Welt ist. Nur dann können wir uns richtig drüber freuen. Wir neigen dazu zu glauben, dass diese Welt im übertragenen Sinn einen Schnupfen hat. Und an Weihnachten bringt uns Jesus die Nasentropfen. Ja, der Schnupfen ist unangenehm. Jesus macht es zumindest für ein paar Tage ein bisschen besser. Aber weißt du, diese Welt hat keinen Schnupfen. Um im Bild zu bleiben, diese Welt hat Krebs im Endstadium. Und genau das malt uns hier Gottes Wort am Beispiel von Herodes vor Augen. Es ist eindrücklich, es ist schmerzhaft. Aber wir brauchen diese Botschaft. Und wenn du Jesus wirklich verstehen willst, wenn du Weihnachten wirklich verstehen willst, dann musst du die Finsternis kennen, dann musst du deine Finsternis kennen. Wenn du Jesu Kommen in diese Welt wirklich verstehen willst, dann musst du dich auch mit Herodes auseinandersetzen. Und deswegen geht es an Weihnachten auch nicht um Ablenkung. Es geht auch nicht in erster Linie um irgendeine diffuse Besinnlichkeit. Es geht nicht darum, diese Finsternis in dieser Welt ein bisschen heller zu funzeln. Oder anders gesagt, Weihnachten ist kein Weihnachtsfilm. Wenn diese Welt eigentlich ganz okay ist, dann ist Jesus vielleicht noch die Sahne auf dem Kuchen, die Kirsche auf der Torte, eine weitere Kugel, die du zu den anderen Kugeln an deinen Weihnachtsbaum hängst. Aber weil diese Welt so finster ist, ist Jesus die einzige Hoffnung, die du hast. Das Licht, was so wunderbar herrlich und strahlend in deine Finsternis leuchtet. Das einzige Licht, was so wunderbar herrlich und strahlend in deine Finsternis leuchtet. Denn dieser Jesus ist für dich erst nach Ägypten und dann nach Nazareth gegangen. Er ist bewusst heimatlos geworden für all die, die keine Heimat hier auf dieser Erde haben. Er ist in deine Finsternis gegangen, um deine Finsternis zu erleuchten. Und jetzt ist er als Licht immer wieder in deiner Finsternis bei dir. Aber eines Tages nimmt er dich an deine Hand und er führt dich in sein wunderbares Licht, wo es nie wieder Finsternis geben wird. Amen.